Ladies and gentlemen, here comes the podcast that everybody wants but nobody needs. This is
Servus, grüß euch und willkommen zu einem ganz speziellen Einspieler sozusagen. Ihr habt gerade die Folge mit Veronika gehört und ihr wisst ja, dass ich keine Mühen scheue, euch jegliche Informationen zukommen zu lassen, die ich denn in einer Podcast-Folge auch erwähne, neuerdings. So, gesagt, getan, ich hab die gute Caro kontaktiert, sie gefragt, hey, wie schaut's aus, hättest du kurz Zeit oder eventuell eine Weile? Und würdest mit mir über das Thema der Endometriose sprechen. Nun, hi Caro.
Hi.
Servus. Du, vielen, vielen Dank schon mal im Vorhinein, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl das alles immer natürlich ein bisschen chaotisch abläuft, aber das macht es ja umso charmanter und angenehmer. Nun, Caro, wer bist du und was kannst du eigentlich?
Also zuerst finde ich es mal lustig, was die Frage angeht, was ich überhaupt kann, weil ich glaube, ich kann nichts anderes außer kreativ sein.
Das ist doch schon ziemlich viel.
Ja, ich bin die Caroline, ich bin 30 Jahre alt und ich habe Endometriose.
Okay, also ist die Endometriose so... spielt sie so eine große Rolle, dass du sogar sie in deiner Vorstellung erwähnen würdest?
Es kommt immer ganz drauf an, in welcher Zyklusphase ich mich wahrscheinlich befinde. Je nachdem würde ich auch darauf antworten, weil ich bin tatsächlich manchmal sehr gut im Verdrängen. Aber ich würde sagen zu 80%. Würde ich das mit hineinnehmen. Und es kommt auch darauf an, mit wem ich darüber reden würde.
Okay, du sprichst ja jetzt mit mir. Ich bin ja mehr oder weniger jetzt ein Muttersatz mit Bärenstimme. Gehen wir mal so. Gehen wir jetzt mal von dem Standpunkt aus. Ich hoffe, ich will jetzt nicht vorgreifen natürlich, entschuldige, ich kenne das Verhältnis zu deiner Mutter natürlich nicht, aber gehen wir davon aus, einer guten Freundin mit Bärenstimme. So, besser, bam. Und ich frage dich, hey Caro, ich glaube, bei mir stimmt auch irgendwas nicht. Ich habe noch verstärkt. Das ist ja die Thematik. Sollen wir eventuell kurz erwähnen, was überhaupt Endometriose ist?
Ja, auf jeden Fall. Also Endometriose ist ein gebärmutterähnliches Gewebe. Einige sagen aber auch, dass es ähnlich ist wie Krebsgewebe. Und dem würde ich schon auch eher zusagen, nachdem, was ich gelesen habe, mit wem ich mich ausgetauscht habe. Weil dieses Gewebe, das kann einfach überall wachsen. Also nicht nur im Bauchraum, Gebärmutter, Eierstöcke, sondern das kann tatsächlich auch in der Lunge oder im Gehirn oder im Knie wachsen. Also gab schon alle möglichen Fälle, aber hauptsächlich wird es bei Menschen mit Gebärmutter gefunden im Bauchbereich.
Okay, wie, gut, ich da weiß jetzt nicht, wie weit deine Expertise reicht, aber wie kann dieses Gewebe bis zum Knie gelangen? Da trägt sich das einfach durch den Körper, aber es startet immer an der Gebärmutter oder in dem Bereich der Gebärmutter oder wie kann das sein?
Du stellst da Fragen, die sich viele forschende Menschen auch stellen, aber das Geld nicht zur Verfügung gestellt wird.
Ah, okay. Weil das ist ja auch eines der ganz großen Probleme, dass sehr, sehr viele Ärztinnen gar nicht wissen, also Frauenärztinnen oder Frauenärzte, die einfach die Endometriose gar nicht erkennen können, weil sie entweder nicht geschult sind oder man weiß einfach ganz wenig darüber.
Richtig, ja.
Und wie lange hast du einfach darunter leiden müssen, ohne es betiteln zu können? Und wie ist dazu gekommen, dass du dann endlich die Diagnose bekommen hast?
Ziemlich genau 10 Jahre bei
Bis
mir.
so lange dauerte die bis zur Diagnose.
Also, ich bin immer wieder zum Arzt gegangen und mit vielen verschiedenen Symptomen. Aber die Symptome haben sich auch teilweise gar nie geändert. Also es sind vielleicht mal welche dazugekommen, aber sie waren einfach immer da. Also angefangen hat es einfach auch viel mit Bauchschmerzen und Übelkeit. Und dann stechende Schmerzen im Unterleib und meine Beine wurden schwer und ich hatte voll starke Rückenschmerzen und meine Periode war einfach so unglaublich anstrengend und schmerzhaft. Und dann habe ich, wer es kennt, wer menstruiert und solche Krämpfe kennt, weiß ganz genau, dass das manchmal so unglaublich nervig sein kann und einfach so schmerzhaft sein kann. Und diese Schmerzen hatte ich dann auch außerhalb der Periode, während ich nicht menstruiert habe. Und es war dann irgendwann mal so schlimm, dass sich meine Schmerzen wie Wehen angefühlt haben. Also wie wenn man quasi kurz bevor man, also wie Presswehen. Genau, so hat sich das dann angefühlt. Und es war dann aber auch dann ungefähr ein halbes Jahr vor der Diagnose, wurde es dann tatsächlich so schlimm, dass ich halt dann diese Schmerzen hatte. Aber davor hatte ich immer viel Blasenentzündung. Zusätzlich zu den Symptomen, die ich gerade aufgezählt habe. Und immer wieder Blut im Urin. Und ja, die Energie ist irgendwann mal verschwunden, weil der Körper einfach die ganze Zeit zu arbeiten hatte. Und
Wie bist du zu dem Beispiel der Presswehen jetzt gekommen? Weil, soweit ich weiß, habt ihr noch kein Kind?
genau, ja, ich habe
Falls jetzt da irgendeine Mutter sich denkt, ja Mädel, du woher willst du wissen, wie es Presswehen sind? Natürlich überhaupt nicht, um deine empfundenen Schmerzen jetzt da irgendwie zu
genau.
diskreditieren, sondern wie kommst du zum Vergleich?
Ich habe mir Geburtsberichte, viele verschiedene, durchgelesen. Wie kam ich denn dazu? Ich glaube wahrscheinlich, weil meine Schwester dann auch Kinder gekriegt hat und weil eine YouTuberin auch ein Kind gekriegt hat und die hat natürlich Geburtsbericht aufgenommen.
Okay. Ja.
Und dann dachte ich mir nur so, krass, so wie die Schmerzen beschreibt, die Presswehen oder meine Schwester ja auch gesagt hat, wie sich das angefühlt hat. Und Freundinnen, dachte ich mir, so würde ich auch die Schmerzen beschreiben, die ich habe, wenn die Endometriose mal wieder voll Bock hat zu eskalieren.
Okay, also die ist auch nicht jeden Monat gleich.
Nee, also die ist total unberechenbar. Manchmal habe ich ein paar Wochen, Monate einfach Ruhe und manchmal da ist jeder Tag so unglaublich anstrengend. Also ja, ich beschreibe den Schmerz immer wie so wie Unterleibsschmerzen, wenn man menstruiert. Aber manchmal ist das auch einfach so wie so ein Blitz oder wie so kalte Messerstiche. So.
Die einfach so in die reinfahren, oder?
Ja, genau. Und manchmal ist es auch so, dass es in meiner Hüfte so weh tut. Und aber da ist nichts. Also, es ist einfach, Also wenn man mich untersucht hat oder so, da ist nichts. Und ich glaube, wenn man jetzt da noch mal genauer drauf achten würde, könnte es sein, dass vielleicht auch Gewebe in meine Hüften reingewachsen ist, was auch sein kann. Also tatsächlich gibt es auch ein paar Menschen, die dadurch eingeschränkt sind im Gehen oder tatsächlich komplette Pflegefälle sind. Und die meisten sagen immer, dass Endometriose keine tödliche Krankheit ist. Das Gewebe ist nicht bösartig, wie zum Beispiel ein bösartiger Tumor oder so. Aber dadurch, dass sich das Gewebe in alle Organe und teilweise auch in deine Knochen oder, wenn ich das jetzt richtig beschreibe, oder vielleicht an die Knochen wächst, da sind tatsächlich schon einige dran gestorben.
Naja, vor allem, eventuell stirbt man nicht daran, weil dieses Gewebe an den Knochen wächst, sondern weil man einfach vehement unter Schmerzen leben muss, oder? Also.
Also nicht nur, also bei den Knochen wird es wahrscheinlich einfach nur, okay, du hättest halt dann viele Schmerzen, aber wenn es halt in lebenswichtige Organe reinwächst, das ist halt dann das Problem. Und
Okay.
du hast halt dann tatsächlich, ja, du kannst vielleicht ein Stück Lunge entbehren, du kannst vielleicht eine Niere verlieren, aber was ist, wenn einfach viel mehr und viel größere Schäden von dem Gewebe aus entstehen? Also,
Ja.
du kannst ja nicht irgendwie, du kannst ja nicht jedes Organ verkürzen oder du kannst auch nicht jedes Organ entfernen. Und ich finde, das ist etwas, was man bei solchen Themen oder bei diesem Thema, weil es, nee, bei solchen Themen, weil es gibt ja auch Adenomyose, das ist dann zum Beispiel Endometriosegewebe in der Gebärmutter. Also das ist tatsächlich dann auch etwas, was ultra krass schmerzhaft ist und dann auch es schwer macht, Kinder zu kriegen. Auf jeden Fall bei diesen zwei Themen und natürlich auch bei vielen anderen Krankheiten, die ernst zu nehmen sind, sollte man auch einfach vielleicht keine Angst machen, in dem Sinne, dass es eine tödliche Erkrankung ist, wie zu 50% oder bla bla bla. Das gibt es ja da nicht. Das heißt, wenn du halt einfach Pech hast, dann kann es passieren, dass dieses Gewebe überall reinwächst und du daran sterben kannst. Also es ist, ich finde, man sollte einfach sagen, es ist eine ernstzunehmende Krankheit und nicht einfach nur Gewebe, das in oder an der Gebärmutter wächst oder sogar sagt, dass es eine Frauenkrankheit ist. Ich finde, es wird immer noch viel zu wenig ernst genommen. Es gibt einfach so viele Menschen, die von dieser Krankheit eingeschränkt sind. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen, dass es einfach keine Frauenkrankheit ist, weil dieses Gewebe wird bei so vielen verschiedenen Menschen gefunden. Aber hauptsächlich merkt man das halt dann, wenn es an der Gebärmutter oder halt im Bauchraum wächst und wenn man menstruiert und dann geht man ja dann auch zum Arzt. Aber jetzt sag mal, ob du regelmäßig mit Kopfschmerzen, die ganz leicht sind, zum Arzt gehen würdest. Würdest man, also als Mann würdest du dann vielleicht sagen, ist das Wetter oder hab heute wenig getrunken. Dabei kann es sein, dass du einfach Endometriose im Gehirn hast. Also es ist nicht so, dass es nicht auch Menschen betreffen kann, die keine Gebärmutter haben.
Okay, also auch als Mann kann sich dieses Gewebe bilden. Das ist jetzt nichts, was nur entsteht, weil man eine Gebärmutter in sich trägt.
Genau.
Okay, das ist heavy. Ah, da werden eventuell ein paar Zwangsneurotiker eventuell Panik schieben und Hypochonder, wollte ich sagen, Entschuldigung, nicht Zwangsneurotiker, Hypochonder vielleicht eine neue Angst freigeschalten. Aber nein, das
Nein,
möchten wir
das will
natürlich
ich nicht,
nicht.
aber du
Nein.
würdest es natürlich merken und
Ja,
es
aber.
ist natürlich dann halt auch, dass man halt einfach, man weiß, wie du gesagt hast, man weiß einfach zu wenig davon.
Ja, voll.
Man weiß einfach viel zu wenig darüber.
Wie viele Ärzte oder wie oft wechselst du den Arzt oder die Ärztin oder die Frauenärztin, besser gesagt, bis du die eine fandest, die dir das diagnostiziert hatte?
Oh Gott, das war ja mal eine ganz interessante Geschichte. Also das ist eigentlich noch mal so
Okay.
noch mal so eine Erfahrung, die so prägend war, weil ich halt einfach die Frauenärztin, also die Gynäkologin hatte, die halt einfach auch meine Schwester hatte in Schweinfurt, wo ich herkomme, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und dann bin ich umgezogen und dachte mir, ach ja, dann gehe ich halt einfach ein oder zweimal im Jahr in die Heimat und dann lasse ich mich da einfach untersuchen regelmäßig. Ja, hat halt nicht funktioniert, weil wie oft fährt man dann in die Heimat, wenn man dann halt ein paar Stunden weit entfernt weg wohnt. Und hier in Stuttgart waren dann alle Praxen total knallevoll. Also mich hat einfach keine gynäkologische Praxis mehr angenommen. Und es war dann irgendwann mal ein kleiner Notfall, der jetzt aber nicht so krass war, dass ich jetzt gesagt hätte, ich würde ins Krankenhaus gehen. Aber ich hatte so schlimme Bauchschmerzen, als ich aufgewacht bin, früh am Morgen, und bin direkt auf die Toilette gerannt. Und ich habe einfach so viel Blut verloren. Und dann dachte ich mir so, aber das kann ja nicht sein. Ich dürfte jetzt meine Periode gar nicht haben. Also bei mir ist auch, ich kann es eigentlich on point sagen, wann ich meine Periode bekomme. Also ich habe das Glück, dass ich einfach einen sehr guten, regelmäßigen Zyklus habe. Und dann, ja, war auch dann den Rest des Tages alles wieder okay. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das untersuchen lassen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass mich eine ältere Dame, die ihre Praxis eigentlich dann bald geschlossen hätte, oder sie hat die Praxis dann geschlossen, die hat mich dann echt glücklicherweise drangenommen und hat gesagt, hey, ich kann dich untersuchen, aber ich kann dich hier halt nicht aufnehmen als feste Patientin. Und dann hatte ich, ich weiß gar nicht, wie das war, ob ich dann einfach so verzweifelt war und dann einfach jede Telefonnummer abgeklappert habe in Stuttgart, aber dann habe ich tatsächlich eine gefunden. Also es war eine richtig anstrengende Geschichte und ich habe nicht oft also ich habe eigentlich gar nicht so oft meine Ärztin gewechselt, also weil ich mich einfach ein bisschen wohler fühle bei einer Frau, was nichts zu sagen hat, es ist einfach, es muss jeder für sich selber entscheiden. Es gab einfach die Kapazität nicht. Also hier in Stuttgart war das zumindest so und es ist wahrscheinlich auch in vielen anderen größeren Städten hier in Deutschland auch so.
Ist ja auch in Deutschland generell ein Problem. Also Ärzte generell oder ärztliche Hilfe zu kriegen, das hört man immer mehr. In Österreich ist das ein bisschen, keine Ahnung, besser abgedeckt oder vor allem auch von der Kasse gedeckt. Ich weiß gar nicht. Aber ich hoffe jetzt als Frau in Deutschland oder ein Mensch, der zu einer Gynäkologin muss, muss jetzt das nicht selber zahlen, oder?
Nee, also es kommt natürlich darauf an, wie du versichert bist. Ob du gesetzlich oder privat versichert bist, muss man dann vorher vielleicht was zahlen oder nicht, aber normalerweise, nee, bezahlt man nicht, aber jetzt so gewisse Untersuchungen, die musst du natürlich dann halt schon extra bezahlen, wenn du nicht in dem Alter bist, wo dann die
Ja.
Krankenkasse das für ein oder zweimal im Jahr halt übernimmt.
Okay.
Aber
Und wie
sonst ist
war da,
es, ja.
Entschuldigung. Ah, wie war denn der Besuch dann nachher bei der Ärztin, die dann du endlich fandest? Wenn die Frau, wenn wir da ins Detail gehen wollen.
Ich hab mir gedacht, die will mir jetzt einen Bären aufschwätzen. Also,
Weil, wollen sie dir was verkaufen?
ja, hör dir mal das Wort Endometriose an. Da denkst du dir einfach nur so, okay, wie schreibt man das überhaupt? Also,
Also das war für die zu dem Zeitpunkt auch gar kein Begriff.
nee.
Okay, interessant.
Nee, gar nicht. Also, ich hab davor noch nie irgendwas davon gehört. Ich dachte mir halt so, ich habe vielleicht irgendeine starke Form von PMS oder so oder keine Ahnung. Ich habe vielleicht auch gedacht, dass das irgendwas anderes Ernstes ist. Also jedenfalls habe ich noch nie was von Endometriose davor gehört. Und wann war das? 2018. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was, also die Endo-Community hat schon echt vieles erreicht, ist schon echt gut gespreadet, aber dafür, dass es diese Krankheit einfach schon so ewige Jahrhunderte gibt, also sagen alte Aufzeichnungen, die es von damals noch gab, finde ich es ganz schön schwach, dass man 2018 das auch gar nicht so, also dass das einfach keine Sau kannte.
Ja, und einfach vor allem ja, das Kind keine Namen kriegt. Oder, aber das ist ja dann der Witz, und das, also der Witz, da ist gar nichts dann lustig, aber den Begriff gab es ja. Man war sich bewusst, dass es diese Krankheit gibt. Aber warum wurde dir dann so sauselten diagnostiziert? Oder bis vor 5 Jahren, sagen wir zumindest. Seitdem werden dir immer mehr Fälle wahr und bekannt. Weil hat man einfach drauf geschissen? War die Schule, die Medizin an sich selber nicht so weit? Oder wie kann das sein?
Ich glaube, darauf gibt es nicht nur eine richtige Antwort, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich würde von mir aus behaupten, dass es einfach viel zu wenig ernst genommen wurde. Also das war halt, ich meine, wenn man sich jetzt auch mal so überlegt, wie viel die Medizin geschafft hat in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren, so. Da denkst du dir auch so, boah, krass, ist ja aber alles auf dem männlichen Körper tatsächlich.
Vieles, ja, sehr vieles.
Ja, genau. Also seit mehreren Jahrzehnten auch wurde natürlich die Frau oder
Nein, stimmt schon. Fangen wir einfach ganz klassisch bei den Impfungen an. Die sind alle auf männliche Metabolism, nennt sich das im Englischen, auf dem männlichen Körpersystem entwickelt worden.
Genau.
Wenn wir es ganz klassisch nur haben und das ländige Wort der Corona-Pandemie in den Mund nehmen möchte, die Impfung dazu wurde nicht an Frauen so ausführlich getestet, wie es hätte werden sollen. Es hat den Periodenzirkel von Frauen verschoben nach der Impfung.
Voll.
Ja, und das ist halt mega gestört oder sowas. Also da sieht man einfach, wie krass der hormonelle Eingriff dann einfach in das System war.
Ja.
Das hat ein Mann. Alter, uns hat es halt, also kannst du von mir ausgehen, die ging es halt 2-3 Tage, jetzt, oder mir ging es eigentlich einen Tag lang nicht so gut und das war's. Also easy.
Das ist jetzt auch wieder so. Je nachdem, eigentlich war da das Geschlecht ja eigentlich auch egal, aber das, wir schweifen vom Thema ab. Hörst du mich noch?
Keine Sorge, euer Tiroler Lieblingspodcast wird immer werbefrei bleiben. Dennoch fallen bei der Produktion natürlich auch Kosten an. Wenn ihr die Arbeit dahinter also unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne via PayPal tun oder einen der sündhaft lässigen Merch-Artikel erwerben. Support your local podcast, denn jeder Obolus zählt. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Sorry.
Jetzt, Adle.
Ja, es war so ganz ohne technische Hoppalas, wäre es sehr fad, wenn es nicht funktioniert. wir schweifen ab, weil es das Thema bezüglich der Medizin, Mann, Frau und vor allem, wo da der Fokus lag, ist ein sehr großes. Okay,
Ja. Also
würdest du jetzt sagen, einfach, es lag einfach daran, dass einfach der Fokus über den Körper der Frau und die Medizin und die Zustände einfach nicht so priorisiert worden sind die letzten Jahre und Jahrzehnte.
Ja, das auf jeden Fall. Gerade wenn es halt einfach so darum geht, also es ist einfach so kompliziert, es zu erklären, weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Ich meine, Sexismus kann man jetzt auch nicht einfach so mal kurz übers Knie brechen. Vor allem ist es einfach, also das nimmt ja auch dann immer wieder jeder anders wahr, also jede betroffene Person. Jedenfalls, weil es ja tatsächlich viele Menschen mit Gebärmutter betrifft, weil eben wegen dem Kinderwunsch, dass dann oft es halt irgendwie daran liegt, dass die Frau halt nicht schwanger werden kann und mit dem Sperma des Mannes aber alles halt funktioniert. Und die Frauen halt dann merken, okay, die Schmerzen kommen immer wieder, unabhängig von der Periode. Ist es, ja, mehrheitlich betrifft es dann schon Menschen mit Gebärmutter.
Ja,
und
logisch, ja.
Deswegen ist es ja, wie gesagt, in den Fokus vielleicht gerückt, verdrängt, nicht in den Fokus gerückt. Aber eigentlich gab es das, also, es wurde ja auch bei kleinen Kindern oder bei Männern gefunden. Ich glaube einfach, das war so, auch wenn das jetzt nicht so krass einschränkend ist für den Versorger, dann ist es jetzt erstmal nicht so schlimm. Also wenn es jetzt nicht die Mehrheit der Männer in Anführungsstrichen betrifft. So. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ist, okay, es ist jetzt nicht so schlimm wie Krebs und das ist jetzt auch nicht so krass wie AIDS oder es ist jetzt nicht so mega ultimativ schlimm wie Corona. Da hast du das halt, dann lässt du das natürlich schleifen. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und ich glaube, das ist eine Vermutung von mir, was auch fehlt, sind Celebrities, die dieses Problem auch haben und hatten. Menschen in der Öffentlichkeit, die das viel mehr nach außen tragen.
Ja, das hat es natürlich auch nochmal bestärkt. Also hier in Deutschland gibt es ja ein paar Prominente, die darüber berichtet haben und auch mittlerweile in den USA, dass es dann auch einige gibt, die jetzt offen darüber reden. Aber das kostet ja auch so viel Mut, gerade wenn du vielleicht in einem Alter bist, wo du halt eben ja deine Karriere gerade beginnt und du willst jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, hey, ich habe jetzt eine chronische Erkrankung, nehmt ihr mich trotzdem mit ans Set oder nehmt ihr trotzdem mit mir ein Album auf oder so, ne? Also das ist schon auch was, wo du, glaube ich, dann erst mit rausrücken kannst, wenn du eine Reichweite, eine Größe erlangt hast. Sonst schießt du dir ja selbst ins eigene Knie, was auch voll Kacke ist.
Ja, absolut. Da wollte jetzt apropos eben die Einschränkungen, die da einhergehen. Du bist ja dann, weil du sagtest ja auch, dass die Endometriose einfach kicken kann. Du musst gar nicht in deiner Periodenwoche sein.
Mhm.
Also du erwähntest den Begriff PMS. Ich bringe den englischen Begriff, glaube ich, jetzt nicht ganz raus. Sind ja im Prinzip einfach die Schmerzen vor der Periode, also
genau.
Die Woche, so circa die Woche vorher. Was war da der Begriff nochmal genau?
Prämenstruales Syndrom.
So, genau. eben, dass du halt in dieser Woche bist, aber die kann dir komplett unabhängig davon auch geschehen. Also, dass du diese Symptome, die du hast, die eventuell vielleicht nochmal so aufzählen könntest, du hast sie zwar beschrieben, aber die sind ja auch verschieden, oder? Oder ist das immer dasselbe?
Nee, also.
Okay.
Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. Und es ist tatsächlich aber auch bei jeder betroffenen Person anders. Man nennt die Endometriose auch das Chamäleon der Gynäkologie, obwohl ich jetzt, Gynäkologie sagt natürlich auch wieder, okay, du brauchst eine Gebärmutter und so, aber es ist tatsächlich schon eine Herausforderung, glaube ich, für ÄrztInnen herauszufinden, ob man Endometriose hat oder nicht, weil manche müssen gar keine Bauchschmerzen haben.
Okay, sondern? Ne?
Wenn du es an der Lunge hast, dann hustest du vielleicht Blut, hast vielleicht am Anfang voll krass Lungenentzündungssymptome oder tust dir schwer beim Atmen oder dein Zwerchfell fühlt sich total eng und klemmig an und du kommst wahrscheinlich erstmal keiner auf die Idee, dass das Endometriose-Gewebe sein kann, ne?
Aber ich verstehe deinen Punkt, weil du immer wieder sagen möchtest, eben, dass die Endometriose nicht nur Menschen betreffen kann, die eine Gebärmutter besitzen. Aber jetzt gehen wir mal von dem spezifischen Fall auf, dass dem so ist und sie, wenn das überhaupt möglich ist, aber von der klassischen Endometriose zu sprechen, sprich diese Unterleibsschmerzen oder halt diese Schmerzen, die damit einhergehen oder was auch immer da für Symptome noch mitkommen, weil es vielleicht interessant wäre eben für Frauen oder Menschen mit Gebärmutter, die zuhören, dass sie vielleicht selber sich, wenn du sagst, klar, jeder, bei jedem kann das anders sein, aber vielleicht ist ja eines der Symptome ein ähnliches, wo man sich denkt, okay, und vor allem die Intensität, das wäre ja vielleicht so das Wichtige.
Genau, ja.
Weil als Frau hat man, als Frau hat man ja da einfach nur mal einen ganz anderen Zugang zu Intensität von Schmerzen. Also als Mann, wenn ich Bauchkrämpfe habe, dann ist ein Weltuntergang. Das ist nicht gut. Nicht ausgelegt für so etwas.
Oh, ja, da macht man sich fette mal andere Gedanken, hast du recht. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie das bei mir so ist. Ich würde es so bezeichnen, dass ich unfassbar gebläht bin, so vom Gefühl her. Aber es ist halt auch gleichzeitig wieder dieses ultimative Stechen ist, was so in der Dammgegend einfach so unglaublich stark ist, dass man einfach das Gefühl hat, du wirst zerrissen. Also es ist so ein ganz, ganz ekliges Gefühl tatsächlich. Und das kann egal wann kommen. Also das kommt einfach egal wann.
Also der Monat, so bunt er ist und so lange er ist, kann das aufkommen.
Ja.
Drei Wochen oder zwei Wochen nach der Periode oder eine Woche vor der Periode oder in der Periode, ist komplett egal.
Ja.
Und du bist vehement gebläht. Das ist ja furchtbar.
Nein, nicht vehement. Okay.
Also das ist immer dann nur so eine Tages- oder mehrere Tagesverfassung.
Ja, wie halt gerade die Endometriose Lust und Laune hat. Also ich würde schon sagen, dass man einiges vorbeugen kann. Also zum Beispiel, dass man einfach so gut es geht Sport macht. Also man muss jetzt nicht voll den hardcore, krassen, professionellen Sport machen, sondern einfach ein bisschen spazieren gehen oder joggen gehen, Fahrrad fahren gehen. Und das tut dem Körper auch gut, einfach so gewisse Muskeln, die einfach durch die ganzen Krämpfe angespannt sind, vielleicht auch zu lockern. Und das hilft dann tatsächlich schon. Und dann halt eben auch auf die Ernährung achten. Also zumindest helfen mir die beiden Sachen enorm. Also, dass ich einfach, wenn ich Bewegung habe, dass ich dann einfach, mein Körper ist dann natürlich fitter, kann einfach viel besser damit umgehen, dass vielleicht mal eine anstrengende Phase kommt und es mich nicht gleich ausnockt, sondern dass ich dann einfach tatsächlich noch normalen Dingen nachgehen kann, wie einkaufen gehen oder zum Arzt gehen oder halt das Haus verlassen. Mhm. Das war natürlich auch nicht immer so der Fall, dass ich das konnte, weil einfach die Schmerzen manchmal so schlimm waren, dass ich gar nicht aufstehen konnte. Und und das mit der Ernährung, dass ich halt dann auch herausgefunden habe, dass das mit dem Histamin nicht unbedingt förderlich ist bei mir, wenn ich davon zu viel esse. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo dazu kommt, dass Lebensmittelunverträglichkeiten eine Begleiterscheinung sind von der Endometriose. Also zum Beispiel Fructose, Laktose, Gluten, eine Glutenunverträglichkeit oder eben Histamin und was es nicht sonst noch alles gibt. Und ja, wenn ich dann viel trinke, Sport mache oder auf meine Ernährung achte, dann kann ich dem Ganzen schon ein bisschen mehr vorbeugen. Dann kickt mich das nicht so weg.
Aber das ist dann jetzt nicht zwingend eine Triggervermeidung oder dass das jetzt war, weil du eigentlich, also du drückst, das macht ja die Endometriose nicht besser oder beugt ihr gegen vor, sondern es sorgt nur dafür, dass du mit deinem Körper mehr im Reinen bist und du fitter an sich bist. Und du kannst dann diese Symptome, die eintreten, besser verkraften.
Ja, genau. Also es ist einfach, also es ist für mich dann, ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, wie du dich dann auch psychisch fühlst. Also wenn du Sport machst, das macht dich ja auch glücklich. Also das, du fühlst dich dann einfach besser. Du hast was für dich selber gemacht. Wenn du dich gesund ernährst oder sagen wir mal ausgewogen ernährst, dann fühlst du dich auch gesünder, als wenn du die ganze Zeit einfach nur so fettige Sachen isst oder voll die schweren Sachen isst oder Sachen, die einfach so viel blähen. Dann bist du ja auch total anders gestimmt. Und wenn du trinkst, wenn du genügend trinkst, dann fühlst du dich ja sowieso gleich anders. Also ich meine, da fühlt man sich einfach auch einfach viel fresher und viel, also man hat halt viel mehr Energie, so.
Ja, der Metabolismus ist einfach im Prinzip ein bisschen mehr im Reinen und man ist mehr im körperlich seiner Mitte.
Genau. Du kannst dann viel mehr spüren, dass jetzt zum Beispiel wieder vielleicht irgendwas nicht stimmt, weil du kennst ein Gefühl, also ein Gefühl für seinen Körper zu entwickeln. Mhm. Das ist es, was mir hilft, auch mit der Endometriose klarzukommen.
Okay.
Also wenn ich
Entschuldige. Bist du dann auch ständig eigentlich in der Medikamentation eigentlich, weil das sind ja Schmerzen, die dir ja mehr oder weniger komplett aus dem Alltag hebeln können. Ist es dann einfach ganz klassisch, dass du da, okay, 2 Ibus und tschüss?
Also, ich mache das in letzter Zeit tatsächlich schon auch so, dass ich dann einfach Schmerzmittel nehme. Aber ich habe auch, glaube ich, 2 Jahre lang die Visan genommen. Also das ist eine, man sagt, das ist ein Medikament zur Vorbeugung der Endometriose, aber eigentlich ist sie schon mehr oder weniger sowas wie eine Antibabypille. Ist halt aber auch nur, wenn du sie durchnimmst, weil du kannst halt davon dann halt nicht schwanger werden, wenn du halt auch nicht menstruierst, was du dadurch nicht tust, wenn du halt die Visan.
Ja, aber dann ballerst du ja echt dann Hormone, mehr oder weniger, oder?
Genau. Und damit zurechtzukommen ist auch nicht easy. Also zumindest war das nicht für mich so leicht. Und ja, als ich sie abgesetzt habe, war es auch, also ich meine, die Schmerzen waren tatsächlich fast gar nicht mehr da.
Okay.
Aber wenn man sich dann mal so überlegt, okay, die ist ja nur, also die sagen zur Vorbeugung, aber tatsächlich ist es so, dass wenn du dieses Medikament nimmst, dass das Gewebe trotzdem weiter wachsen kann. Also es ist keine Lösung für dieses Problem. Es ist einfach nur eine Schmerzlinderung. Und als ich dieses Medikament dann wieder abgesetzt habe, dachte ich mir auch nur so, oh, fuck, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Endo ist wieder irgendwie gewachsen, aber klar, lässt du dich auch 5-mal operieren, dann hast du auch 5-mal so viele Narben in deinem Körper. Also es kann auch sein, dass es dir nach einer OP dann halt nicht unbedingt besser gehen muss.
Das ist aber sehr interessant, weil eventuell schreibe die Person auch noch eine Bekannte aus dem Studienkreis oder auch, die hat sich jetzt operieren lassen und da bin ich jetzt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ist das denn eine Lösung? Also, oder ist das nicht mal wirklich ein Garant? Oder ist das wieder abhängig von der Endometriose, weil sie ja verschieden sein kann?
Also eigentlich würde ich es eher so beschreiben, dass die OP oder die Bauchspiegelung die 100-prozentige Garantie dafür ist, um herausfinden zu können, ob du Endometriose hast oder nicht.
Ja, aber das hilft ja nichts. Also dann, okay, dann habe ich die Bestätigung und dann?
Ja. Genau, und da sind wir alle an dem Punkt.
Okay, sehr geil. Okay. Ja gut, also das Kind hat jetzt einen Namen und ja gut, dann lernen wir jetzt mit dem zu leben.
Ja genau, also es gibt keine Heilung dafür.
Ach du Heilige. Okay, das ist ja ziemlich, ich habe nämlich so ein bisschen drauf gehofft, dass es da auch positiv, so einen positiven Ding gibt, so eine Wendung. Ja, aber Caro, wie schränkt die denn das ein? Also außer dem, was man sich denken kann, aber wie sieht der Alltag aus? Oder wie geht das mit der Arbeitswelt? Wie geht das mit dir und deinem Partner? allem. Das ist ja etwas, das einfach unglaublich einschränkend sein muss, oder?
Es ist auch total einschränkend. Also mein Sexleben sieht ganz anders aus als vor ein paar Jahren noch. Also ich hatte schon immer so ein bisschen so, oh Mann, ey, an manchen Tagen war das einfach so unmöglich, dass ich penetrativen Sex haben konnte. Und dann war das einfach auch wieder so, ja, also funktioniert wie immer, wie als wäre gar nichts. Und das wurde mit den Jahren natürlich dann auch schlimmer, wahrscheinlich, weil das Gewebe dann einfach auch an blöden Stellen gewachsen ist. Aber es gibt auch, also ich kann penetrativen Sex haben, aber nicht zu jeder Zeit, wann ich will. Also manchmal ist es dann einfach so schmerzhaft, das geht einfach, also kann ich nicht, weil es halt einfach wehtut. Ich zum Beispiel, wenn ich menstruiere, tut es mir auch so unglaublich krass weh, wenn ich Tampons benutze. Weil es ist einfach, der Schmerz ist zu schlimm. Und an manchen Tagen denke ich mir nur so, ja, läuft einfach super gut und kann dann richtig angenehmen, penetrativen Sex haben. Aber das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang auch erst so, oh Mann, ey, man kennt ja irgendwie auch nichts anderes als penetrativen Sex, aber also ich habe sehr viele gute Sachen kennengelernt, die ich nie mehr wieder missen will, und die sind einfach sehr schön. Also ich fühle mich dann tatsächlich einfach auch sehr befriedigt. Also es fehlt mir in der Hinsicht wirklich an gar nichts. Aber okay, es war natürlich ein Prozess, bis man da hingekommen ist. Also es war mit sehr viel Schmerz und sehr viel Tränen verbunden. Und ich glaube, dass auch nicht jeder Mensch da so lang an meiner Seite ausgehalten hätte. Weil für manche Menschen ist das natürlich dann auch einfach so eine Geduldssache. Oder ja, also es, also wenn du jetzt mit jemandem schlafen würdest, mit einer Frau, und die fängt plötzlich an zu weinen wegen Schmerzen, dann würdest du die auch denken, wow. Und das würde man...
Ja, natürlich. Das, also da kommst du mal zuerst in die Panik, und dann halt natürlich, wenn das immer wieder und immer öfters kommt, du bist als Mann gefühlt wahnsinnig hilflos in der Hinsicht.
Ja, genau. Und das ist es, also, was ich auch immer unbedingt anderen betroffenen Menschen weitergeben will. Du hast die Arschkarte gezogen mit den Schmerzen, aber die Menschen um dich drumherum, die müssen auch wissen, wie sie mit dir umgehen müssen oder können oder sollten. Also man muss so viel kommunizieren, wenn es halt wenn man halt einfach sehr eingeschränkt ist mit der Endometriose.
Ja, und vor allem stell dir mir das wahnsinnig schwer vor, oder? Weil jetzt bist du schon so mit dir hast mit dir selber und deinem Körper so zu kämpfen, und dann natürlich dir selber dieses Verständnis abzuringen, dass du sagst, ja, aber ich muss es ihm jetzt oder ihr jetzt nur erklären, weil sie kann es ja nicht verstehen, weil sie fühlt es oder er fühlt es nicht mit, logischerweise. Das ist ja alles ein Riesenprozess, ein großer Prozess.
Genau.
Wo einfach, wie du sagst, lange Zeit braucht, und es ist schön, wenn man Menschen hat, der so lange bei einem bleibt, weil das ist einfach wahnsinnig anstrengend, und nichts mag ein Mann weniger, wenn er hilflos ist. Ich gehe jetzt einfach vor dem Klischee aus, oder? Und irgendwann, ja, weil es dann halt natürlich an den Nerven zehrt. Aber wie habt ihr dann noch mehr oder weniger, oder wie hast du es kommuniziert, dass ihr einfach dann so zueinander gefunden habt, wie ihr jetzt zueinander gefunden habt? Außer natürlich, wenn wir den Faktor Zeit jetzt so weglassen.
Also in der sexuellen Hinsicht einfach ausprobiert und ausprobiert. Also einfach neue Türen geöffnet und andere Türen halt einfach verschlossen. Also wirklich, vielleicht, wenn manche dafür offen sind, würde ich definitiv Toys empfehlen. Also nicht nur für jetzt zum Beispiel Menschen mit einer Vulva, sondern auch mit Menschen mit Penis. Also völliger Gamechanger. Und es ist einfach auch schön zu sehen, wenn man halt auch trotzdem die Lust beim Gegenüber mitbekommt. Und dass man dann halt einfach so, ja, halt einfach viel kombiniert mit viel Streicheln oder mit viel, ja, also alles Mögliche mit dem Körper macht, außer halt Penis in Vulva, Vagina. Also, ja, ja, also du kannst ja so viel Lust verspüren.
Ja, genau. Verstehe die voll.
Also, ich meine, es gibt ja nichts, es gibt ja so viele Sachen, da findet man auf jeden Fall einen Weg. Man muss halt einfach auch auf die Grenzen achten. Weil für manche
ich wollte es gar nicht so den Sextalk so rein. Ist natürlich auch sehr spannend und ein nicht zu unterschätzender Faktor in der ganzen Thematik natürlich. Eine Beziehung hat einfach auch seine Körperlichkeiten, die es benötigt.
Mhm.
Natürlich nicht alle, wir wollen nie in Klischees sprechen, aber im Großteil. Aber mir ging es ja so ein bisschen einfach so im Alltag. Also wie kommuniziert man das so? Also nicht natürlich, das gehört dazu, finde ich es gut, dass du es erwähnt hast, danke dafür, aber wirklich so im Alltag, wenn du dann sagst, hey, hör zu, mir geht es halt schlecht, aber nicht so schlecht, aber so, dass der Partner weiß, okay, was geht heute, was geht nicht, was muss ihr oder kann ihr abnehmen, was soll ihr jetzt ihr nicht abnehmen, weil man seine Eigenständigkeit irgendwie nur behalten will oder eben, wo darf er hin, was soll er machen, soll man ihm überhaupt irgendwelche Richtlinien geben?
Ja, das
kommt. Ich versuche es gerade selber zu finden, aber verstehst du hoffentlich, was ich jetzt meine, eben im Sinne, wie kommunizierst ihr das Zusammenleben?
Also, ich muss erstmal meine Bedürfnisse verstehen und wenn ich die verstanden habe, was ich brauche in dem Moment, dann kommuniziere ich meine Bedürfnisse. Manchmal auch wirklich so plump wie, mein Bedürfnis ist gerade dies und das. Wenn ich dann, wenn es schnell gehen muss oder wenn es akut ist oder so. Und dann, ja, können die Menschen, die zu denen du das sagst, drauf eingehen oder halt auch nicht. Also
sachlich und direkt anscheinend.
Sachlich und direkt und halt einfach auch sowas wie, dass halt weder die Person, die betroffen ist, noch die Person, die halt mit Betroffenen zu tun hat, dass die Gefühle von denen nicht abgesprochen werden.
Hm.
Weil es ist ja durchaus auch so, dass beide Seiten komplett überfordert sein können.
Das ist anzunehmen, ja klar.
Ja, und ja, halt einfach wie ein Gefühl für den Körper zu entwickeln, auch ein Gefühl für seinen Geist zu entwickeln, weil dann kann man sich einfach viel besser ausdrücken. Oder du kannst halt viel direkter sagen, was jetzt einfach Sache ist. Und du kannst einfach auch viel eher sagen, hey, ich kann heute nicht. Ich würde voll gerne kommen, aber ich kann heute nicht. Ich habe heute Unterleibsschmerzen. Oder hey, ich bin einfach so kaputt. Ich habe heute den ersten Tag meiner Periode. Oder zu sagen, ich bin krank. Punkt. Muss man manchmal einfach nicht noch mehr definieren. Also es muss ja nicht immer bei jeder Situation eine Begründung her oder so oder eine ausführliche Erklärung oder so, weil zum Beispiel beim Arbeitgeber oder bei, also je nachdem, was man so macht oder in der Schule oder so, dann sagt man einfach, ich bin krank, ich kann heute nicht kommen. Punkt.
Das wäre ja aber jetzt zum Beispiel ziemlich krass. Ich habe es noch genau auf dem Schirm, was deine berufliche Tätigkeit war oder ist. Wenn jetzt zum Beispiel als Lehrerin arbeitest oder Lehrer, wo eigentlich ein Stundenplan hängt, wöchentlich. Ja, Jesus Rosie Christ, wie soll dieser Mensch so einen Monat dann überstehen? Komplett, durchgehend, vehement.
Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie sehr ist Endometriose nicht im Fokus?
Ja, voll. Ja, weil im Prinzip fängt ja schon damit an, dass man muss ja nicht zwingend Endometriose haben, um unglaublich starke Regelschmerzen zu haben. Also das eine beinhaltet ja nicht das andere und ist nach wie vor in unserer Gesellschaft, also in der deutschen wie in der österreichischen definitiv, ist einfach nicht Usus ist, dass Frauen sich einfach 2-3 Tage im Monat freinehmen sollten, können sollten, so rum, weil sie einfach so starke Regelschmerzen haben. Ich habe viele Arbeitskolleginnen, die einfach ganz, das ist ganz klassisch, diese Woche wird von Ibuprofen begleitet. Und damit gehen sie dann arbeiten. Also man steht auf und knallt sich die rein. Das ist so das erste Ding am Tag.
Ja, also das ist natürlich, bei solchen Berufen ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Also als es so richtig einschränkend geworden ist, habe ich zu dem Zeitpunkt als Friseurin gearbeitet. Und es war schon auch immer voll doof, wenn man dann halt wusste, okay, da wartet jetzt Kundschaft und das ganze Team muss dann die Arbeit mit übernehmen und so. Das ist natürlich schon voll anstrengend, oder wenn man halt dann eben so ein Lehrplan hat, den man noch durchknallen muss, weil du vielleicht eine Abi-Klasse gerade hast oder so. Aber was willst du machen? Also was willst du machen? Das ist natürlich, da muss man halt, also wie viel bist du dir selber wert? Das habe ich mir immer wieder, also diese Frage habe ich mir all die Jahre so oft gestellt, weil ich diesen Druck, egal wie es mir geht, ich kann dir auch manchmal gar, also ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das überhaupt manchmal geschafft habe. Ich kann es dir nicht sagen. Es war einfach so, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ich habe es durchgezogen, aber das hat mir dann voll auf die Psyche geschlagen. Also Endometriose ist natürlich nicht nur was Körperliches, du musst auch psychisch, wie mit jeder anderen Krankheit, musst du mit beiden Seiten zurechtkommen. Also mit dem Körperlichen und mit dem Psychischen. Und dann habe ich mir irgendwann mal sagen müssen, kann ich nicht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich das nicht kann. Also halt.
Und das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Prozess, oder? Dass ich dieses Geständnis, also diese Aussage einzugestehen, diesen Umstand, dass ich etwas jetzt nicht kann, aber weil es einfach indoktriniert wurde von unserer Gesellschaft, ich deswegen nicht schlechter bin. Leistung. Ich kann diese Leistung jetzt nicht erbringen und das ist auch nicht schlimm. Aber mein Kopf ist das halt oft sehr was anderes.
Ja.
Weil man macht sich dann selber einfach Druck und sagt, aber du sollst jetzt, aber ich kann nicht und dann bleibt es liegen und oder was auch immer. Weil man sich dann selber einfach gewahr wird. Das finde ich stark. Und dieser Punkt, dass man dann nachher psychische Probleme bekommt, hat der irgendwann überwiegt? So wirklich, dass du sagst, okay, fuck, muss man irgendwo Hilfe holen? Oder bist du dann, krass.
Okay. Ja, das war es einfach, weil, also ich meine, du hast ja nicht nur diese Probleme so, du kennst es ja von dir selber auch, du hast einfach immer mal wieder solche Themen im Leben, mit denen du mal besser klarkommst oder mal weniger gut damit klarkommst. Man hat halt einfach so, jeder hat so seine Päckchen. Und die Endometriose hat das Ganze fast auch nochmal zum Überlaufen gebracht. Also das war einfach dann zu viel. Und mir war das halt auch so anstrengend, mit diesen Schmerzen noch meine Ausbildungen zu machen. Ich kann dir echt nicht sagen, wie ich das geschafft habe. Aber danach, ich muss dir sagen, das hat mich so alles so verunsichert und so klein gemacht, dass ich hatte immer häufiger Panikattacken, was unter anderem auch ein Symptom sein kann, dass ich einfach jahrelang Schwierigkeiten hatte, meinem Alltag nachzugehen. Und es gab auch viele Phasen, wo ich einfach gar nicht ohne Begleitung aus dem Haus gehen konnte. Ich weiß auch noch, dass es so schlimm war, dass ich so voll Panik bekommen habe, den Müll rauszubringen, weil ich einfach so, ich hatte gar kein Vertrauen mehr in meinen Körper. 0,0. Ich war so verzweifelt. Ich habe mir gedacht, fuck, was ist, wenn das mir passiert, wenn ich gerade mit jemandem unterwegs bin, den ich gar nicht so gut kenne. Und dann ist es halt an dem Punkt so weit, dass man halt Hilfe zur Selbsthilfe sucht. Und dann habe ich halt eine Therapie angefangen. Und dann habe ich auch irgendwann mal gemerkt, okay, das langt irgendwie gar nicht so. Ich habe einfach zu lange alleine mit diesem Problem zurechtkommen wollen und habe tatsächlich auch ein paar Monate in einer ambulanten Tagesklinik verbracht, dass ich einfach so sage, okay, ich räume jetzt erstmal alles auf. Und also alle Themen räume ich auf. Weil das natürlich auch nochmal was ist, was dein Körper einfach auch anspannen kann. Ne? Weil wenn dich irgendwas bedrückt, du läufst auch anders durch die Welt. Also du bist dann halt, du bist halt einfach angespannt. Dein Körper ist halt immer so kann gar nicht ausruhen, weil dein Kopf nicht ausruhen kann. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, so meine Gedanken so zu ordnen, dass ich überhaupt erstmal wieder anfangen konnte, meinen Körper zu lieben. Na, also ich weiß, also ich fühle mich schön in meinem Körper, aber er ist halt nicht gesund. Und dann konnte ich halt auch so, ja, das halt annehmen. Okay, ich habe Endometriose, ich habe diese Schwäche. Was macht mich aber zum Beispiel, also welche Stärken habe ich, wo Leute ungern darauf verzichten wollen, für die ich arbeite. Auch wenn es überhaupt gar nicht so mein Laden ist oder mein Betrieb oder nicht mein Salon. Ich gehe auf die Arbeit und gebe 180%, weil ich will, dass wenn ich gehe, die Leute wissen, dass ich gehe. Oder wenn ich nicht mehr da bin, dass die Leute wissen, dass ich nicht mehr da bin. Also nicht, dass ich die Beste in irgendwas sein muss, im Haare schneiden oder im Kochen oder im Häuser bauen oder keine Ahnung, Krankpflege oder so. Aber einfach, dass man merkt, okay, man kann sich auf mich verlassen und kennt aber trotzdem meine Schwächen. Und das macht überhaupt gar nichts, dass ich diese Schwäche habe.
Das finde ich aber krass, weil das alles sehr, sehr leistungsbezogen klingt.
Ist es auch. Klar, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo du einfach, also jetzt in der Zeit, wo es mir richtig schlecht ging, ich war nicht versichert, weil ich keine Leistung gebracht habe, sprich, weil ich nicht arbeiten gegangen bin.
Ja gut, dass man das Sozialstaat einen hängen lässt, das müssen wir, glaube ich, nicht debattieren. Also das ist extrem zart. Ja. Also in Österreich definitiv noch besser, also das geht's echt besser, da hat man zumindest mal ein Jahr oder so, kann man da irgendwie überleben, fast wörtlich gemeint. Aber in Deutschland, da wirst du ja komplett fallen gelassen, also wenn da, glaube ich, länger wie ein Monat, zwei ausfällst, dann darfst du dich um dich selbst kümmern. Das ist ja mega wild, da kriegt man ja Existenzängste, oder?
Total, auch ein Thema, was ganz groß geschrieben war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie anstrengend diese Phase war, an dem Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, hey, ich habe einfach keine Angst mehr. Weil ich habe die Energie gar nicht mehr, Angst zu haben. Also die kann ich dann in was ganz anderes reinstecken. Wie zum Beispiel in meine Kreativität. Dass ich dann einfach sage, ich stricke und häkel jetzt einfach mal meine eigenen Klamotten. Oder Vulven. Oder Lesezeichen. Oder Socken. Solche Sachen. Und dann habe ich halt damit einfach meine ganzen Freunde versorgt, weil die das einfach abgefeiert haben. Und wer hat nicht gerne ein paar gestrickte Socken? Und dann haben die gesagt, okay, ich bin immer da, wenn du auch was brauchst, sag Bescheid. Und dann wäscht die eine Hand die andere.
Also, ja,
das meine ich mit so, dass es eine Stärke ist, die Schwächen an sich selber zu kennen. Weil dann kannst du nämlich dich auf die Sachen konzentrieren, die du gut kannst. Also ich kann zum Beispiel auch vom Sofa aus zum Beispiel meinen Freund, also es geht ja nicht nur ums Berufsleben. Also es war bei mir halt so prägend, weil ich halt einfach nicht versichert war. Und ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Und ich einfach diese scheiß OP gebraucht habe, einfach zur weiteren Diagnose. Und dann, du brauchst eine Diagnose, um zum Beispiel Sachen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Reha oder solche Sachen, ne? Und Und einfach auch für sich die Gewissheit zu haben, das ist ja auch schon mal was, was voll erleichternd sein kann. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich sagen?
Also die Kernaussage war definitiv diese, es ist eine Stärke, seine Schwächen zu kennen.
Ja, genau. Und dass man halt dann zum Beispiel auch, wer dann halt auch so zweifelt an den Freundschaften, weil man sich denkt, okay, was haben meine Freundschaften von mir? Was kann ich meinen Freundinnen, meinen Freunden geben? Was kann ich geben? Und ich kann vom Sofa aus oder mit meinen Krämpfen auch meinen Freunden zuhören, wenn sie sagen, hey, ich habe Liebeskummer. Wenn meine Freundinnen sagen, hey, ist voll anstrengend auf der Arbeit, kann ich sagen, hey, hier, ich höre dir zu. Und das ist zum Beispiel was ich immer wieder auch rückgemeldet bekomme, dass die sagen, hey, ich schätze das voll, es ist einfach so schön, mit dir zu reden. Und ich bekomme oft gesagt, dass man mit mir über alles reden kann und dass man das Gefühl hat, dass bei mir nichts peinlich ist, also was man anspricht. Jeder hat so seine eigenen Themen und sowas zum Beispiel in Freundschaften oder in Beziehungen, dass ich halt dann einfach, ja, auch zuhören kann oder starke Nerven halt einfach entwickelt habe, vielleicht gerade wegen der Erkrankung, dass ich dann da halt einfach auch manchmal sehr viel gefestigter bin. In manchen Dingen halt nicht so, aber in vielen Dingen bin ich dann einfach so total, kann Hurricane kommen und ich stehe immer noch da. Also, weil ich halt mit schwierigen Sachen halt schon zurechtkommen musste. Und können bestimmt auch viele andere Betroffene auch so zurückgeben. So.
Das klingt eigentlich ziemlich, alles ziemlich krass. Das haben die mindestens schon viermal gesagt, das Wort. Das entfleucht mir normalerweise nicht in Podcast-Folgen. Finde es aber einfach auch stark. Weil bei dir klingt es eigentlich so, dass die Endometriose zwar definitiv ein Teufelszeug ist, allerdings aber auch einfach auf viele Türen geöffnet hat für dich, viele Erkenntnisse, die du vorher echt so nie, erstens sind Wege, die du nie gegangen wärst.
Nee.
Die sind jetzt so definitiv nicht schön gewesen, aber haben die wohin getragen, wo du jetzt einfach einen viel besseren Überblick über dich selber hast und über dein Leben.
Voll. Aber ich glaube, da muss man halt auch bereit für sein. Wie gesagt, meine Diagnose hat 10 Jahre gedauert. Ich war nicht von Anfang an so. Also es war einfach voller schwierige Weg. Und für mich war es einfach so, ich habe die Kontrolle über mich und nicht die Endometriose. Was natürlich in gewissen Sachen manchmal nicht stimmt, aber die macht mich halt nicht aus. Die ist halt, ich bin nicht die Endometriose, sondern ich bin ich. Und was ich selber bestimmen kann, werde ich selber bestimmen.
Es ist interessant, was für eine Wendung es genommen hat, weil ganz am Anfang, wo ich dich gefragt habe, inwieweit macht sie dich aus oder inwieweit beschreibst du dich, hast du ja vor 80% gesprochen.
Mhm. Ja,
es klingt aber mehr jetzt so noch 20%, die du angenommen hast und 80%, die zurückgeholt hast.
Ja, also wie ich dir gesagt habe, es kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem ich darüber rede oder in welcher Situation ich mit jemandem darüber rede. Weil wenn jetzt zum Beispiel im Job, würde ich sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich habe Endometriose oder so, aber ich würde halt sagen, ich habe eine chronische Erkrankung und es kann sein, dass ich dann halt einfach ein paar Tage im Monat nicht da bin.
Okay, diese Einschränkung ist halt einfach konstant.
Ja. Genau. Oder ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe, dann würde ich sagen, ins Krankenhaus oder so, und ich habe vielleicht zum Beispiel Bauchkrämpfe, aber das könnte zum Beispiel auch der Blinddarm sein, sage ich, ich habe Endometriose. Lasst uns das auch nicht aus den Augen verlieren. Also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich eher gemeint, wie sehr ich mich damit identifiziere. Aber ich kann das gar nicht so genau sagen, weil das kommt wirklich auf die Situation an oder wie sensibel ich vielleicht auch in dem Moment bin, weil manchmal ist das einfach so, ist die so präsent, die Endometriose, und manchmal kann ich es einfach so richtig gut nicht bemerken. Also okay. An manchen Tagen ist sie halt dann einfach nicht da, weil sie halt nicht spürbar ist. Und dann definiere ich mich auch darüber nicht. Es ist halt, ja, wie zum Beispiel ein schlechtes, schlimmes Erlebnis, was man zum Beispiel als kleines Kind hatte und man hat vielleicht davor ein bisschen Angst entwickelt oder so. Sagt man auch nicht so, hey, ich habe da
ja,
dies und
ja,
das.
Ja, verstehe schon.
Und manchmal dann muss man es doch erwähnen, weil es halt dann doch so wichtig ist, in dem Moment es zu erwähnen oder so. Und so ist es halt mit der Endometriose auch. Also es ist definitiv ein Teil von mir, aber sie ist nicht das, was ich bin. So. Genau.
Verstehe ich voll. Ja, absolut richtige Definition. Ich wollte es jetzt nur noch mal aufgreifen, weil es einfach so vom Sprachlichen her so klang.
Mhm.
Also irgendwie wieder so sinnig und so stimmig mit dir selbst, als wärst du so im Einklang, was du bist.
Mhm.
Aber trotzdem nicht vergessen darf, nur weil du jetzt so gut mit dir umgehen kannst, bedeutet das nicht, dass sie nicht trotzdem immer noch sehr in dein Leben eingreift.
Genau, und dass es mich nicht auch mal aus der Bahn werfen kann. Manchmal bin ich einfach auch, also, wie du gesagt hast, ich kann einfach jetzt besser damit umgehen. Es gibt halt manchmal Tage, da kann man das besser ertragen und an manchen Tagen, dann heult man halt wieder. Ist verzweifelter, aber geht, also, wie alles im Leben, es geht halt auf und ab. Und ich bin ja zum Glück nicht so krass davon betroffen, dass ich jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen muss oder sowas. Weil das ist vielleicht, also da reden wir ja nochmal von einer ganz anderen Ebene, von der Endometriose, ne? Es ist einfach ein Scheiß, sagen wir es so.
Ja,
und manchmal kommt man besser mit der Scheiße zurecht und manchmal kommt man halt nicht gut mit der Scheiße zurecht.
Ah, jetzt sind wir endlich bei dem Sprachgebrauch und dem Niveau angekommen, das schon so vorherrscht hier. jetzt tatsächlich noch nur so Interessensfragen, die sich mir einfach so stellen und eventuell auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant wären. Jetzt zum Beispiel, gehen wir mal von Ding aus, zum einen natürlich hätte ich gern, wenn du vielleicht noch so Tipps geben könntest, keine Ahnung, für die Erkenntnis, was soll man machen, was kann man machen, außer natürlich geht's zum Arzt oder keine Ahnung, wechselst einen Arzt. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt 2-3 Wochen in Urlaub fahren würdet.
Mhm.
Wie managst du das?
Ich packe alle Medikamente ein, die ich brauche. Die habe ich sowieso immer dabei. Ich habe immer eine Medikamententasche dabei mit Magentabletten, weil einem manchmal so unglaublich schlecht werden kann von diesen scheiß Krämpfen. Also Magentropfen. Dann habe ich dabei Schmerztabletten. Ich habe was dabei gegen Durchfall, weil einfach auch das. Also du kannst, in einem Moment hast du Verstopfung und im nächsten Moment denkst du dir so, okay, du brauchst dringend eine Toilette. Also das sind solche Sachen, die auch mit einhergehen mit der Endometriose. Also je nachdem, wo die halt dann wächst oder wie dein Körper halt damit umgeht. Ich habe alles dabei. Also ich habe jedes Medikament dabei, das ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich das einfach öfters brauche. Und das habe ich dann halt eben auch dabei, wenn ich in Urlaub gehe. Ich habe auf jeden Fall immer eine Auslandsversicherung.
Okay.
Also das ist ja bei solchen chronischen Erkrankungen ja total wichtig.
Ja.
Also wenn du mal, also das ist ja so das A und O, was eigentlich auch jeder haben sollte, weil es kann ja immer überall was passieren. Ja, und dann gehe ich halt ja mit Urlaubsfeeling halt los. Also ich bin jetzt nicht so eine Person, die jetzt so ultra viel Urlaub machen konnte, aber wenn, also du was kann dir ja immer dann irgendwas passieren, muss ja nicht die Endometriose sein.
Ja, aber man geht mit einem positiven Vibe
genau
rein.
Genau, okay. Einfach zu entspannen und man muss ja auch nicht irgendwie, wenn man nur weil jetzt mir erzählt hat, boah, ich habe jetzt das und das gemacht, Bungee Jumping und das und voll mega krassen Action-Urlaub gehabt, heißt das ja nicht, dass das etwas ist, was man braucht, um abzuschalten. Also ein Wellnessurlaub oder wandern gehen, so ganz gemütlich oder einfach gar nichts machen und einfach nicht zu Hause zu sein und an einem anderen Ort rumzugammeln, ist ja auch was, also
Entspannendes.
Was Entspannendes und was einem ja voll gut gefallen kann.
Weil du es nur vorhin erwähnt hast, dass es ab und zu einfach sein kann, dass einfach du so Schmerzen im Unterleib hast, dass du keine Tampons verwenden kannst. Auf was weichst du dann aus?
Ich benutze Periodenunterwäsche und Binden.
Okay. Ja. Kannst du da was empfehlen mäßig? Weil ich finde ja diese Periodenunterwäsche-Thematik, da stellt man sich einfach auf was ganz Falsches drunter oft vor. Also man sowieso, weil du denkst, ja was, Unterhose anziehen und dann da einfach die ganze, den ganzen Schlamassel reinlassen. Das ist ja in sich falsch. Also ich habe dadurch, dass ich den Podcast Vibers auch und die Damen einfach wahnsinnig viel darüber sprechen, bin ich da relativ gut informiert, überraschenderweise. Und haben aber einfach auch die Periodenwäsche mal angeschaut von Frauen. Also das ist ja jetzt keine Windel, die du da anziehst. Aber trotzdem ist das eigentlich Unterhose mit Einlage, oder?
Ja, du hast halt da so einen gewissen Stoff, der halt einfach das einsaugt und halt nicht ausläuft, sozusagen. Und fühlt sich tatsächlich anders an, aber es gibt ja so viele verschiedene Periodenunterwäsche. Also es gibt ja zum Beispiel auch welche, die so sind wie nur wie so eine Slip-Einlage. Die können dann auch total sexy sein. Also es kann dann zum Beispiel auch ein Tanga sein. Es muss jetzt nicht unbedingt so eine richtig klassische Unterhose sein, wie man sie sich vorstellt. Also da gibt es so viele verschiedene Sachen, da muss man dann einfach ausprobieren, was man dann halt auch mag. Also da ist jetzt, also du kannst da super wenig Geld ausgeben, in Anführungsstrichen, also vielleicht so circa 15 Euro für eine Unterhose. Oder du kannst auch, keine Ahnung, bis in die Unendlichkeit Geld ausgeben, gefühlt. Also da muss man halt seine Marke finden.
Okay.
Ich bin auch so eine Person, die sagt, okay, ich würde, wenn ich jetzt was Besseres finde, würde ich auch wieder umswitchen zu einer anderen Marke oder so. Also Binden sind zum Beispiel für mich, da muss unbedingt immer Flügel dabei sein, weil ich das einfach viel sicherer finde, dass mir das nicht so verrutscht. Manche benutzen auch Binden ohne Flügel. Also ich würde einfach empfehlen, dass man sich halt ausprobiert. Ich meine, es gibt nicht dieses ultimative Ding. Gibt's einfach nicht. Also das. Ich habe auch zum Beispiel, mir ist es dann zum Beispiel auch egal, wie ich ausschaue, wenn ich meine Periode habe und ich in Unterwäsche da bin. Also es muss jetzt nicht immer zwangsweise was super Schönes sein oder so, sondern ich will meine Ruhe und in ganzen Ruhe menstruieren.
Ja, und wenn möglich bequem.
Bequem, genau. Ja. Ja.
Und das ist vielleicht so ein bisschen so der Haupt, der Hauptsplin.
Genau.
Ja, Caro, wir sind es fast schon, finde ich und fühle ich. Total, aber hättest du jetzt noch Bücher, Hörbücher zu dem Thema oder Seiten, Homepages, wo du selber gesagt hast, die Community von der Endometriosen, also die Endometriosen-Community, dass ich es rauskriege, gibt es Foren, wo man sich als Betroffene oder betroffene Person einfach auch reinlesen kann, wo man sich mit anderen kurz schließen kann, generell Bücher vielleicht oder eben Hörbücher, wie du sagtest, darüber anhören oder lesen kann, hättest du da eventuell.
Also, nicht ohne meine Wärmflasche, das war eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe, hat mir schon mal sehr geholfen. Ich weiß, dass Anna Wilken, so hieß sie damals, die hat jetzt geheiratet und hat jetzt einen anderen Nachnamen, den ich aber nicht kenne, hat ein paar Bücher über dieses Thema geschrieben und dann halt auch explizit auch über den Kinderwunsch hat sie da auch viele Themen, die sie dahingehend anspricht, weil sie durch die Endometriose eben schwer schwanger werden konnte. Mittlerweile ist sie jetzt aber schwanger. Hat die ganze Endom-Community sich natürlich voll gefreut für sie. Sie als Person selber auf Instagram kann ich empfehlen. Wen ich total gerne folge, ist der Rose. Ich glaube, auf Instagram heißt sie Luna Rose, wenn ich mich jetzt nicht irre. Endolöwin ist ein Instagram-Account, den ich super gerne folge. Und dann, was auch wichtig ist zu erwähnen, ist die Endometriose-Vereinigung. Da kann man sich dann zum Beispiel kostenlos Broschüren nach Hause bestellen, die dann dich informieren, wie du, oder, ja, was Endometriose ist, was du machen kannst, Genau, und halt einfach so einen kurzen Überblick geben, sodass du nicht komplett verzweifelst. Also da ist,
Ja, und vor allem, dass man sich jetzt allein fühlt damit.
dass man sich nicht so alleine fühlt, und die Endometriose-Vereinigung, die hat zum Beispiel auch verschiedene Anlaufstellen in vielen verschiedenen Städten. Da kann man dann auch einfach mal gucken, ob es in der Nähe zum Beispiel dann halt auch so ein, wie sagt man, so eine Selbsthilfegruppe gibt. Es geht dann auch oft über, also sind dann über die Endometriose-Vereinigung da zu finden, beziehungsweise nutzen viele das halt. Also wenn du Endometriose-Vereinigung und Selbsthilfegruppe eingibst und deine Stadt, dann wirst du definitiv irgendwas auf Google finden. So, genau, so meine ich das. Und was noch? Und ich finde,
Bücher hast du gefunden? Ja, so, na, du hast jetzt eh ziemlich viel aufgezählt. Hörbücher
ja,
wäre jetzt vielleicht noch.
und ich würde auf jeden Fall auch auf Instagram, ich bin halt, mein hauptsächliches Medium, was ich benutze, ist halt Instagram, weil TikTok ist einfach viel zu schnell für mich. Ich kann da nicht entspannen. Da bin
Ja.
ich einfach so, und dann bist du auf einmal eine Stunde da und du denkst, du warst einfach gerade mal eine Minute da. Also
Ja,
voller
das stimmt, das ist ein Rabbit Hole, das ist schlimm.
Scheiß. Und da gibt es auch total die große Endo-Community. Und da gibt es total viele gute Leute. Also ich würde definitiv auf Instagram gucken.
Ja.
Da bin ich jetzt zum Beispiel, fühle ich mich am wohlsten, und ich habe auch da voll viele Freunde überall kennengelernt, mit denen ich mich darüber austauschen kann, ohne dass ich sie überhaupt jemals gesehen habe.
Das sind oft da gar nicht, sind oft sogar die besseren und besten.
Genau.
Ich werde dann eh, weil ich da jetzt einen Instagram-Account auch für meinen Podcast habe, für diesen, werde ich dir dann sowieso in die Story reinballern, in die Podcast-Beschreibung, wo ich es denn kann und wo ich es denn finde. Caro, ich sag, so wie du meintest, dass Menschen einfach den Mut haben müssen, darüber zu sprechen, möchte ich auch für deinen Mut danken, ne? Heute und generell. Danke, dass du darüber mit mir geredet hast, du so offen warst und mit dir kann man tatsächlich über alles ohne Scham sprechen. Das ist wirklich sehr schön, das ist eine sehr schöne Gabe.
Dankeschön, lieber Schwa.
Es war mir ein Blumenpflücken, Caro. Danke, dass es die gibt. Ciao.
Tschüssi.
Vielen Dank fürs Zuhören und sich wieder mal die Zeit nehmen. Ein besonderer Dank gilt auf Lebzeiten Sebastian Schweiger für die Intro-Melodie, Markus Ganster für den Intro-Gesang, Robin Frank für diese unglaublich charmante Werbeschaltung. Alle Logos vom Geschwätz-Podcast stammen aus den fähigen Fehlern von Gregor Renn. Und das Outro, das ihr gerade hört, spielten mir die Leute von Special Broadcast ein. Aufnahme, Schnitt und Videobearbeitung mache ich, Thomas Schweißgut. Danke, dass es Enk gibt. Ciao, Fering.